Ja, dieses Lied knüpft da etwas an das Predigtthema vor 14 Tagen, wo wir darüber nachgedacht haben, dass Jesus uns sendet. Wir haben ja so unter dem Stichwort Atemzüge des Glaubens, das uns mit dem Einatmen und Ausatmen beschäftigt, also das Einatmen so gedeutet, zu Jesus kommen, bei ihm Ruhe finden, von ihm lernen und das Ausatmen von ihm gesandt werden mit einem Auftrag. Kommt her, geht hin. Als ich einer Stimm- und Atemtherapeutin von dieser Mini-Reihe erzählte, meinte sie, eigentlich hat der Atem ja drei Phasen. Das Anhalten gehört ja auch dazu. Es war nicht so geplant, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, der Predigttext für den heutigen Sonntag, wie er vorgeschlagen ist, ist ein bisschen so ein Atemanhalten. Text. Es steht in Römer 7, 14 bis 25a. Paulus denkt da über das Gesetz nach und welche Bedeutung es für Christen hat. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich. Das heißt, schwache Menschen der Macht der Sünde ausgeliefert. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht wollen, dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als berechtigt anerkennen. Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir sind zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen wir nicht selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. Ja, da kann man, glaube ich, wirklich erstmal, oder muss man erstmal den Atem anhalten. Es ist natürlich ein sehr komplexer Text, mit vielem hin und her. Versuche mal so anhand von drei Stichworten eine Schneise durch diesen Text zu schlagen. Die Stichworte heißen gespalten, gefangen, erlöst. Zum Ersten, gespalten oder der große Zwiespalt. Paulus, der diesen Römerbrief verfasst hat, versteht sich selbst nicht. Ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglücklicher Mensch. Wer wird mich aus dieser tödlichen Verstrickung erretten? Ich verstehe mich selbst nicht, seufzt Paulus. Habt ihr auch schon mal so geklagt? Wie konnte das nur passieren? Da wollte man was Gutes tun, aber herausgekommen ist Murks. Da wollte man einem guten Freund bei einer schwierigen Sache helfen und am Ende ist man sich in die Haare geraten und hat sich Vorwürfe gemacht. Gutes gewollt, Schlechtes herausgekommen. Und das "Ich hab's doch gut gemeint" ist manchmal gleichbedeutend mit "Ich hab's aber schlecht gemacht". Das Gute wollen, aber Böses tun, das ist der Widerspruch zwischen Wollen und Tun. Und bei diesem Widerspruch geht es nicht darum, was man ja auch manchmal sagt, man hat so zwei Seelen in seiner Brust. Die eine schlägt dafür, die andere dafür und dann gibt es da einen großen Kampf. Das ist nicht dieser Widerspruch. Denn dann könnte man ja sagen, man kann ihn auflösen, indem man die eine Seite stärkt, dass sie nur so in die gute Richtung zieht und dann kriegt man es ja hin. Nein, ich will ja das Gute, aber mein Handeln bringt Böses hervor. Der Widerspruch entsteht auch nicht dadurch, dass ich nicht konsequent genug denke, mir also die Einsicht fehlt. Dann würde man ja durch intensives Nachdenken Abhilfe schaffen können. Viele Philosophen und ihre Gedanken sehen hier den Ausweg oder meinten hier den Ausweg zu sehen und diesen Widerspruch zwischen Wollen und Tun aufzulösen. Es geht auch nicht darum, dass man einfach immer irgendwie hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt, sondern es geht um die tiefe Kluft zwischen dem, was ich will und dem, was ich tue. Paulus meint also nicht einfach, es hat nicht geklappt mit den guten Vorsätzen, dann eben beim nächsten Mal. Und Paulus würde auch nicht den modernen Hirnforschern recht geben, die behaupten, dass der Mensch völlig von seinen biologischen Zwängen bestimmt und gesteuert wird und letztlich gar nicht dafür kann, wie er handelt. Wenn man das konsequent weiterdenkt, gibt das ganz schräge Konsequenzen, weil dann gäbe es nämlich keinerlei Verantwortung mehr für irgendein Tun. Das Ich in diesem Text weiß genau, was das Gute und was das Böse ist. Es stimmt dem Gesetz Gottes zu, aber es handelt nicht danach. Der Konflikt heißt also nicht, ich weiß nicht, was ich will, ich bin hin und her gerissen, sondern ich weiß, was ich will, und deshalb begreife ich nicht, wie ich handle. Das zweite Stichwort, gefangen. Es ist ernst. Das ist kein harmloser Konflikt. Der gequälte Aufschrei am Ende des Textes unterstreicht das. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dieser tödlichen Verstrickung? Man könnte denken, naja, der Paulus sieht das ja vielleicht ein bisschen extrem. Und jemand könnte einwenden, also ich sehe das nicht so eng. Klar, gelingt nicht alles, was ich tue, aber das ist eben menschlich, allzu menschlich. Jeder bleibt ja mal hinter seinen eigenen Ansprüchen zurück. Und da muss man jetzt auch nicht gleich eine Tragik draus machen. Ich und böse Handeln? Nein. Ich möchte euch von einem jungen Mädchen erzählen. Das bisschen, was ich von ihr gehört habe. Ich nenne sie Marina. Marina ist Deutsche, aber nicht in Deutschland geboren. Sie kommt als Teenager mit ihrer Familie aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Alles ist neu und das Deutsche doch ziemlich anders als das, was sie so in ihrer Familie gelernt hat. Und in der neuen Klasse fällt sie auf. Natürlich ihre merkwürdige Aussprache. Und naja, die Klamotten, die sind alles andere als cool. Einfach nur hoffnungslos altmodisch. Marina wird zur Außenseiterin. Es gibt immer wieder Situationen, in denen die anderen sich über sie lustig machen. Sie hat keine Freundin. Sie fühlt sich einsam. Schließlich entwickelt sie irgendwie eine sehr große Liebe zu Pferden. Und das, was Menschen ihr nicht geben können oder wollen, findet sie offensichtlich bei den Tieren. Inzwischen ist sie eine junge Frau und arbeitet auf einem Pferdehof. Es ärgert sie, dass die Besitzerin die Pferde nicht gut versorgt. Die Tiere leiden und sie kämpft darum, selbst den Hof übernehmen zu können. Was dann genau geschah, weiß keiner so ganz exakt. Nur, eines Tages hat Marina die Hofbesitzerin mit einigen Messerstichen ermordet. Aus Habgier stand in der Zeitung. Die Vorgeschichte nicht. Die habe ich von einer Bekannten gehört, mit der ich vor einiger Zeit an dem verlassenen Bauernhof vorbeiging. Und sie erzählte mir, dass dort der Mord geschehen ist. Und sie sagte noch, ich kenne die Mörderin. Meine Tochter ist mit ihr zur Schule gegangen. Natürlich ist es reine Spekulation, wenn man sich fragt, wie wäre diese Geschichte verlaufen, wenn dieses Mädchen vielleicht wenigstens einen Menschen gefunden hätte, dem sie vertrauen konnte. Und ich will damit auch nicht sagen, dass sie keine Verantwortung für ihr Tun hat. Da könnte man eine andere Geschichte erzählen. Dorothee Sölle berichtet von einem Freund, der Gefängnisseelsorger ist. Und er besucht einen jungen Schwarzen, der seine Mutter erschlagen hat. Und er sagt ihm, du hattest ja auch eine schwere Zeit, du bist in Harlem aufgewachsen, da ist so viel Gewalt, du hast zu wenig Liebe in deiner Kindheit bekommen. Und dieser Pastor sagt es immer wieder. Und irgendwann platzt dem Mann, dem Mörder, der Kragen und er sagt, hör auf damit, ich habe meine Mutter erschlagen und das ist schlimm. Die Verantwortung wollte der Pastor diesen Mann nehmen und damit vielleicht dann auch noch die letzte Würde. Er hat es sicherlich gut gemeint. Ich erzähle diese beiden Geschichten, um klarzumachen, wie komplex das Böse ist. Es gibt viele Puzzleteile des Bösen. Und manchmal ist zu fragen, wenn wir eine schreckliche Tat sehen, wie viele Puzzleteile des Bösen waren nötig, damit es dazu gekommen ist. Ich und Böse. Das Herziehen über jemanden, das Auslachen, auch das sind Puzzleteile des Bösen. Strukturen des Bösen. Natürlich hat es niemand gewollt, dass das dabei herauskommt, dieser Mord. Und wohl niemand nimmt sich vor, so, jetzt mache ich mal was richtig Böses. Nein, eigentlich wollen wir ja alle das Gute. Dass wir gut und friedlich miteinander leben, im Kleinen und im Großen. Warum bloß gelingt es so selten? Warum gibt es Kleinkrieg in Familien? Warum gibt es Bürgerkrieg in Syrien? Wer wird uns erlösen aus dieser tödlichen Verstrickung? Die Mechanismen und Strukturen des Bösen, ich habe das schon angedeutet, gibt es auch in den globalen Zusammenhängen. Kriege, Hunger und Umweltkatastrophen, Ausbeutung und Unterdrückung, Sexismus und Rassismus. Das sind Strukturen des Bösen im Großen. Und wir sind darin gefangen und kommen gar nicht so heraus. Niemand fährt Auto, damit das Klima geschädigt wird. Aber es kommt dabei heraus. Otto Hahn und seine Kollegen haben nicht die Kernspaltung erfunden, damit Atombomben abgeworfen werden. Aber es ist dabei herausgekommen. Und selbst die friedliche Nutzung, für die er eingetreten ist, obwohl er dann später vor den Atomwaffen sehr eindringlich gewarnt hat, aber selbst die friedliche Nutzung hat schon so viel zerstört. Gentechnik wird nicht erforscht, damit die Menschheit Schaden nimmt. Aber was wird dabei herauskommen? Wir verstehen uns selbst nicht. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern das Böse, das wir nicht wollen. Unser Verstand kann das Böse und die Schuld nie so ganz begreifen. Und das ist wirklich ein Dilemma. Vielleicht können wir den Aufschrei des Paulus jetzt besser nachvollziehen, ihn gar mitsprechen, mitseufzen. Ich, unglücklicher Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei Dank ist das nicht das letzte Wort. Der Bibeltext geht weiter. Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Aha, also der fromme Schluss musste jetzt noch kommen. Wir sind ja hier schließlich in der Kirche. Ist das nicht ein bisschen einfach? Nun, einfach ist es ganz und gar nicht. Es hat Jesus das Leben gekostet, uns zu erlösen aus diesem elenden Zwiespalt. Dieser kurze Schluss verdient es, genauer betrachtet zu werden. Das Stichwort erlöst. Zunächst fällt auf, nachdem es ja ständig um ein Ich ging in diesem Text, dass hier plötzlich von uns gesprochen wird. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bisher habe ich das Ich des Textes so ziemlich mit Paulus identifiziert. Es gibt jede Menge theologische Abhandlungen, die sich allein mit dieser Frage auseinandersetzen, wie dieses Ich gemeint ist. Bezieht es sich nur auf Paulus? Dann könnte man ihn bedauern und sagen, ach, echt ein armer Kerl, hat ja echt was durchgemacht und ist nicht leicht gehabt, er ist offensichtlich ein ziemlich extremer Typ. Nein, dieses Ich ist viel grundsätzlicher zu verstehen. Es betrifft nicht nur Paulus, sondern jeden Menschen. Aber die Ich-Form ist nötig, weil man das, was hier gesagt wird, nicht irgendwie neutral, distanziert, von außen betrachten kann. Ich kann diesen Text nur begreifen, wenn ich merke, dass dieses Ich auch ich selber bin. Dieser Text beschreibt die Situation des Menschen grundsätzlich. Doch man könnte natürlich fragen, trifft das dann auch auf Christen zu? Oder ist das eher was für die Nichtchristen? Wie verhält sich das denn damit? Es geht auf jeden Fall um einen Menschen, der Sünde verhaftet ist, der, jetzt in biblischer Sprache gesagt, unerlöst ist oder fleischlich. Und das ist fleischlich, das ist auch so ein richtig schönes Insiderwort, fleischlich. Nach Luther klingt Vers 18 so, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Fleisch, das kommt in der Bibel mit unterschiedlichen Bedeutungen vor. Manchmal meint es einfach nur den Menschen an sich. Dann wird, wenn von alles Fleisch gesagt wird, sind einfach alle Menschen gemeint. Aber Paulus verwendet den Begriff auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und er meint damit, dass das Denken, Wollen und Handeln des Menschen nicht von Gott bestimmt ist. Insofern wäre das Wort, das wir vielleicht am leichtesten assoziieren mit Fleisch, also Fleischeslust zum Beispiel, sehr einseitig reduziert auf Sexuelles. Fleischlich können aber gerade auch hochfliegende geistige Gedankensysteme sein. Fleisch meint die sündige Natur des Menschen. Gestern im Taufkurs haben wir uns klargemacht, dass Sünde im Kern Misstrauen bedeutet. Also ist fleischlich das, was in uns Gott nicht vertraut, egal ob es unsere Gedanken oder Gefühle oder Entscheidungen betrifft. Es geht also um das unerlöste Ich, das von Gott getrennte Ich. Und Paulus beschreibt es so, als ob er zurückschaut auf das, was vorher war, vor seiner Begegnung mit Christus. Jetzt, nachdem er Christus kennengelernt hat, erkennt er gewissermaßen erst das Ausmaß dieses Dilemmas. Jetzt erst erkennt er, wie radikal und ausweglos der Widerspruch zwischen Wollen und Tun eigentlich ist. Ist es also nur eine Rückschau? Ist der Widerspruch vorbei und gelöst? Wir sind erlöst und alles prima? Ich finde es interessant, dass Römer 7 nach Römer 6 folgt. Das, klar, das hat jetzt eine gewisse Logik natürlich, aber ich meinte das, was in Kapitel 6 beschrieben ist. Da geht es nämlich um die Taufe. Und da wird gesagt, dass wir durch die Taufe mit Christus gestorben und begraben und auferstanden sind. Also ganz und gar erlöst. Ein neues Leben. Auferstanden in ein neues Leben. Und gleich im nächsten Kapitel wird dieses Dilemma mit der Sünde beschrieben, die dieses Ich regiert. Und mir scheint so, als wenn Paulus uns darauf hinweisen will, dass diese Geschichte mit der Sünde nicht einfach nur Vergangenheit ist, sondern dass sie uns immer wieder einholen kann. Und auch in der Auslegungsgeschichte geht es in diese Richtung. Bereits Augustin betont, dass der Mensch nicht einfach sein Sündersein hinter sich lassen kann, sondern dass er es immer wieder braucht, dass Gott ihm vergibt, ihm gnädig ist. Und auch Martin Luther beschreibt die Situation des Menschen so, dass er Gerechtfertigter und Sünder zugleich ist. Ja, es gibt eine Abfolge von unerlöstem und erlöstem Zustand, von Unglauben und Glauben. Dennoch existieren diese Zustände auch nebeneinander. Und wir können immer wieder zurückfallen ins Misstrauen Gott gegenüber. Und deshalb bleibt es eine beständige Herausforderung, immer wieder neu darauf zu hören und zu vertrauen, dass Christus selbst diesen tödlichen, diesen lähmenden Gegensatz zwischen Wollen und Tun außer Kraft gesetzt hat. Er befreit uns aus diesem elenden Widerspruch. Er macht es möglich, dass wir das Gute, das wir doch eigentlich tun wollen, auch tatsächlich vollbringen können. Dass wir die Puzzleteile des Bösen erkennen und ihnen das Gute entgegensetzen. Mut zu haben, nicht mitzulästern und zu lachen, wenn alle lästern und lachen. Und solidarisch auf die Seite derer zu stellen, die sonst keinen haben. Das kränkende Wort und den verächtlichen Blick nicht nur nicht zu wollen, sondern auch tatsächlich zu unterlassen. Darum geht es. Deshalb haben wir uns durch diesen schwierigen Text gearbeitet. Er will uns ermutigen, nicht an den Widersprüchen zu resignieren, die wir immer wieder auch erleben werden. Immer wie, aber denn, so das dennoch des Glaubens zu sprechen, immer wieder neu zu glauben und zu vertrauen. Nicht mit einem inneren Zähne zusammenbeißen und einem seelischen Gewaltakt, sondern befreit durch Christus. Seine Liebe empfangend und sie weitergeben. Denn Christus hat mir neues Leben geschenkt, mich in eine neue Wirklichkeit versetzt. Meine Wurzeln haben einen neuen Wurzelgrund gefunden. Das ist auch nur noch mal ein Stichwort an die Taufkursleute. Und in jedem Augenblick, in dem ich mich darauf verlasse, gehört der elende Widerspruch aus diesem Text der Vergangenheit an. In jedem Augenblick, in dem ich das glaube, kann ich sagen, Gott sei Dank. Durch Jesus Christus hat er mich aus dieser tödlichen Verstrickung erlöst. Amen.